Grüß Gott und herzlich willkommen bei KTV zur Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Walder, den ich ganz herzlich begrüßen darf in dieser Sendung. Schön, dass du wieder dabei bist, Pater Karl. Pater Karl, vor 2-3 Jahren haben mich Freunde verständigt, dass ihr Vater, ein Freund von mir, im Krankenhaus liegt und ob ich nicht kommen könne, ihm die Krankensalbung zu spenden. Das habe ich natürlich gern gemacht. Er ist schon ein bisschen älter, wurde nur noch palliativ behandelt. Die Diagnose war damals schwere Herzmuskelentzündung, schwere Lungenentzündung, Blutvergiftung. Jedenfalls haben die Ärzte gesagt, wir können jetzt nicht mehr viel machen. Er lag im Bett sehr schwach, kaum ansprechbar. Ich habe ihm dann die Krankensalbung gespendet und habe mir später dann immer gesagt, in dem Moment, als ich ihm die Krankensalbung spendete, hat das Blatt gewendet. Er hat gespürt, wie die Kraft wieder zurückkam. Und er war dann noch so 3 Wochen im Krankenhaus, ist dann entlassen worden. Und heute noch, in einem schönen Alter, kann er seine Pflichten mehr oder weniger gut erfüllen.
Ja. Schönes Zeugnis. Ein schönes Zeugnis, ja. Also, die wichtigste Bibelstelle für die Krankensalbung ist im 5. Kapitel des Jakobusbriefes. Und dort heißt es, also wenn jemand krank ist, rufe er die Priester, sie sollen über ihn beten und ihn dann salben und der Herr wird ihm die Sünden vergeben und ihn egeirein, aufrichten. Ja, ein sehr schönes Wort, aufrichten. Leider nicht, also in der Formel der Krankensalbung enthalten, leider nicht. Ja, aber dieses Aufrichten eben hat wirklich, auch aus meiner Erfahrung, verschiedenste Dimensionen. Die wichtigste Dimension ist aufrichten und die Orientierung geben auf das Letzte, auf Gott. Also es ist ein Sakrament, das in schwerer Krankheit, also mit einer Bedrohlichkeit jetzt eben gespendet werden soll. Es ist kein Sterbesakrament, es ist eben die Krankensalbung, nicht also die hinrichten soll auf dieses letzte Ziel eben. Und bei manchen kommt dann eben wirklich dieses Hingehen zu Gott. Das Zweite ist psychologisch aufrichten, also Agerin, auch dass man abschließen kann. Ja. Also zum Beispiel, ich sage meinen Studenten immer an der Hochschule Heiligenkreuz, fragt's nicht die Kranken, wollen sie die Krankensalbung haben, ja, sondern fragt es, wollen sie nicht mit dem lieben Gott alles in Ordnung bringen? Denn das ist eigentlich das, was die Krankensalbung bewirkt. Und das klingt auch nicht zu erschrecken, weil die wenigsten Leute wissen, was Krankensalbung ist, haben noch im Hintergrund diese blöde Sache ja mit der letzten Ölung, also das Letzte, was man empfängt, ein Begriff, der abgeschafft ist übrigens. Ja. Und die dritte Form des Aufrichtens ist dann manchmal auch die körperliche Heilung. Also wir haben das bei unserem Pater Alberich Philipp erlebt, nicht? Also wir haben Tag und Nacht, bei ihm am Sterbebett, der lag in den letzten Zügen und so weiter und so fort. Ja, dann hat er noch 10 Jahre weitergelebt, ja, lustig und fröhlich. Ja. Also es kann auf allen Ebenen zu einer Aufrichtung kommen. Die körperliche, also medizinische Aufrichtung ist nicht die Hauptwirkung, muss man dazu sagen, aber sie kann jetzt eben auch verbunden sein mit der Spendung des Sakramentes, habe ich sehr oft schon in meiner priesterlichen Praxis erlebt.
Die Krankensalbung ist für uns Katholiken eines der 7 Sakramente. Du hast die entscheidende Bibelstelle schon genannt, Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 14, 15. Aber dass Jesus das Ganze auch eingesetzt hat, da wird ja auch Markus 6, 13 angeführt. Dort heißt es über die Apostel, sie trieben viele Dämonen aus und salbten viele Kranke mit Öl, genau, und heilten sie.
Da haben wir nur natürlich das sakramententheologische Problem, dass alle Sakramente dem geöffneten Herzen des Erlösers am Kreuz entspringen. Also die Einsetzung der Sakramente geschieht eben durch die Erlösung, Tod und Auferstehung Christi. Das heißt, wenn Jesus, Markus 6 ist eine wichtige Belegstelle, jetzt eben die Jünger zum Salben ausschickt, zum Heilen von Kranken, dann geht es hier um den Grundauftrag. Ja, Jesus, Jeshua heißt Heiland. Heiler. Also Jesus kommt, um zu heilen, auf allen Ebenen zu heilen. Ja, und er heilt auch da und Kranke und Besessene und die Bibel ist, die Evangelien sind voll von den Heilungswundern, die Jesus wirkt. Dort allerdings auch immer meistens verbunden, nicht nur so mit Sündenvergebung, Das heißt, vergibt Jesus die Sünden, dann regen sie sich auf. Ja, warum? Wie kann er sagen, ich vergebe dir die Sünden? Und sagt ihr, also wenn es das, dann macht man es so, nimm deine Bahre und geh. Ja, damit ihr seht, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, zu heilen. Ja, und die erste Heilung ist eben die Sündenvergebung und die Öffnung der Seele fürs ewige Leben. Denn alle, die Jesus geheilt hat, auf Lazarus, den er von den Toten auferweckt hat, sind nachher gestorben auch. Ja, und das Letzte ist dann eben dieses Hingehen auf Gott. Also hier ist wirklich der Grundauftrag, den Jesus seiner Kirche gibt, schon vor dem Pascha-Mysterium, also seines Hinübergangs durch Tod und Auferstehung zum Vater, schickt er die Jünger aus, um die Kranken jetzt eben zu heilen. Und das ist ein Grundauftrag. Wir haben deshalb kein explizites Einsetzungswort für die Krankensalbung, aber wir haben implizit eben jetzt, sehen wir sofort in der jungen Kirche, Jakobusbrief, ist es ein Standard jetzt eben, wie man das Heil, das Christus gebracht hat, den Kranken durch ein symbolisches Tun, durch eine materielle Form, Materie ist das Handeln, die Action, die man macht, Handauflegung, Salbung, jetzt eben vermittelt.
Wir kommen zu einer Zuschrift, kurz und bündig. Hallo, ich leide seit vielen Jahren sehr schlimm. Ich wünsche mir nur Heilung. Können Sie mir irgendwie helfen? Vielen Dank und alles Liebe.
Ja, also auch bitte Krankensalbung auch den Priester bitten, ja, dass das dann eine totale Schmerzlinderung bringt und so weiter. Also man muss immer aufpassen, der übernatürliche Bereich und der medizinische Bereich. Also die Natur ist Voraussetzung für die Gnade und beides jetzt eben bedingt sich, aber hebt sich gegenseitig nicht auf. Also das heißt, wenn ich mal im Bereich zum Beispiel der Psychologie hat der berühmte Psychiater Raphael Bonelli dieses Wort gesagt, nicht? Also wenn jemand eine psychische Erkrankung hat, ja, dann braucht er auch medizinische Behandlung. Es gibt zum Beispiel für Depressionen gibt es echte Medikamente, die helfen, nicht? Und er hat gesagt, wenn ich mal das Bein gebrochen habe, gehe ich auch nicht in die Kirche und zünde eine Kerze an. Ja, da gehe ich dann auch automatisch jetzt eben ins Spital und lass mich dort jetzt eben heilen. Aber man muss hier aufpassen, also bitte medizinisches Heil suchen, wie es irgendwie geht, möchte ich dieser Schreiberin hier raten oder dem Schreiber hier raten. Und dann natürlich bitte auch den Priester bitten, könnten Sie mir die Krankensalbung spenden? Denn jetzt eben dieses Sakrament ist nicht gebunden eben jetzt an das Sterben müssen. Das ist ein Missverständnis, ich habe schon gesagt, wir haben verschiedene Ölungen bei Sakramenten, nicht? Also bei der Taufe, Katechumenen, Chrisamsalbung, bei der Priesterweihe, bei der Firmung, bei der Bischofsweihe und so weiter. Und die letzte Ölung, die die Kirche im Lauf der Sakramente hat, ist eben die bei der Krankensalbung. Und deshalb hat sich dieser Ausdruck extremer Unctio, letzte Ölung entwickelt und dann plötzlich das Verständnis der Leute, also ist das Letzte, wenn ich diese Ölung, diese Salbung empfange, muss ich sterben. Und deshalb auch eine Angst vor der Krankensalbung. Und das war es aber in der alten Kirche nicht. Es war eine Salbung schon in einer bedrohlichen, also wenn ihr einen Schnupfen habt, bitte keine Krankensalbung. Ja, also das ist, sagt der Menschenverstand. Aber wenn ich jetzt eben schwerer erkrankt bin und so weiter, also oder vor einer Operation, ich habe oft schon Leuten vor Operationen die Krankensalbung gespendet. Ja, unbedingt, weil es hier eine geistige Wirkung gibt, die sich eben auch psychologisch und manchmal sogar medizinisch auswirkt.
Und vielleicht noch ein kleiner Tipp, weil um den 11. Februar herum wird ja immer auch in den Pfarreien irgendeiner Form der Welttag der Kranken begangen, oft mit Angebot, die Krankensalbung in einer Gemeinschaftsform zu empfangen im Rahmen eines Gottesdienstes. Informieren Sie sich in Ihrer Pfarrei oder in Ihren Vereinen, ob es so etwas gibt. Gerade in diesen Tagen ist das vielleicht ein guter Tipp, weil die ordentliche Seelsorge von der Wiege bis zur Bahre, die findet nach wie vor in allen Vereinen statt. Genau. Pater Karl, wir haben schon mal in einer Sendung darüber gesprochen, dass in deutschen Krankenhäusern von sich aus das Pflegepersonal keinen Priester rufen darf für die Krankensalbung. Die Gründe sind folgende. Es geht um Datenschutz und es geht um die Schweigepflicht. Aber man kann den Patienten fragen, ob er nicht vielleicht einen Priester möchte oder wenn der nicht ansprechbar ist. Man kann vielleicht die Angehörigen kontaktieren, ob hier ein Seelsorger kommen soll oder ein Priester kommen soll. Weil wenn von denen ein Ja kommt, dann kann man jemanden verständigen.
Also das Thema Datenschutz, das triggert mich auch, weil ich eine Hilfsorganisation leite und es ist ein derartiger Trara jetzt eben, Adressen aufzunehmen, zu verwalten, wenn jemand nicht will, also und schreibt ein E-Mail, zack, alles ist gelöscht, selbstverständlich, ja und so weiter. Es gibt da eine Grundverordnung, aber ich finde, also das führt in einen Raum der Übertriebenheit und so weiter. Nicht, ich höre ja auch, dass in Deutschland in einem Fahrblatt darf man keine Fotos mehr von Fahrfesten bringen, wegen Datenschutz und so weiter. Nicht, wir leben in einer Zeit, wo die großen Konzerne alle Daten abgrasen, abkassieren weiterhin und so weiter. Du bist, wenn du auf TikTok, Instagram bist und so weiter, wirst du gläsern sofort, ja. Wenn du 3 Movements machst auf Google und so weiter, bist du schon, also das geschieht ja weiter, da werden wir schamlos jetzt eben durchleuchtet. Und dann eben wird in einem so wichtigen Bereich jetzt eben, wird plötzlich der Datenschutz und so weiter. Ja, also es ist irgendwie, da stimmt was nicht. Also bei uns hat sich da was verschoben. Also dieses Privatsein, ich meine, ich kann verstehen, dass für manche Leute unangenehm ist. Ich habe mich auch entschieden, schon sehr früh, wie dann eben die Social Media gekommen sind, habe ich sowas auf Instagram. Ich habe gesagt, ja, also ich führe ein öffentliches Leben. Als Priester bin ich ja für die Leute. Ja, ich kann ja nicht mich verstecken und so weiter. Ja, und dann führe dort eben auch mein öffentliches Leben. Und natürlich bilden sich dann die Leute die Meinung so oder so und so weiter. Aber ich bin da, also und gerade in so einem wichtigen Bereich, nicht eben, wo es dann wirklich um die Seele geht und um das eigentliche Datenschutz und so weiter. Also man kann sowas doch auch diskret machen. Also ich bin da wirklich auch getriggert. Also wir müssen hunderte Vorschriften befolgen, bevor wir eine Adresse aufnehmen oder jemand einen Newsletter per E-Mail jetzt eben schicken. Ich bin sicher, ihr von KTV kennt das jetzt eben auch, ja. Und dann bekomme ich aber tonnenweise Spam-E-Mails für dieses Produkt, jenes. Wie kommen die dazu? Ja, also sicher nicht durch uns. Wir erfüllen das. Und ich habe das Gefühl, also, dass hier gerade der seelsorgliche Bereich, ja, Gott kennt uns sowieso. Also wir leben ja unser Leben, die Menschen, die uns kennen, kennen uns immer nur partiell. Gott kennt uns durch und durch. Und hier geht es bei der Krankensalbung um ein Thema, das wirklich meine ganze Existenz jetzt eben vor Gott bringt und so weiter. Und dann eben jetzt Datenschutz und die will nicht und so weiter. Also ich kann mich da nicht reinversetzen in das Ganze. Ich verstehe es, ich nehme wahr, dass es Leute gibt, die also, Gott, niemand darf irgendwas über mich wissen, aber es ist sowieso, dass ihr alle durchleuchtet seid, durch die großen eben Tech-Giganten, die es gibt und Daten gesammelt werden, auch von Versicherungen und so weiter und so fort. Ja. Und in dem Bereich dann immer Datenschutz, ja, und da darf kein Priester gerufen werden und man darf keine Konfession, was der ist und so weiter. Also das finde ich übertrieben. Ja, da bin ich nicht glücklich.
Es ist sogar so, wenn Sie schreiben uns in der Stunde Seelsorge, dann haben wir bei KTV im Büro, das macht aktuell die Frau Büscher, macht einen tollen Job. Die sondiert die ganzen Zuschriften, leitet sie mir weiter, aber ich bekomme keine Adresse, vielleicht noch einen Namen, wenn überhaupt, oder eine Abkürzung. Das ist auch Daniels auch. Frau Büscher, mal vielen herzlichen Dank, sie war ja früher bei Radio Horeb. Sehr geehrter Pater Karl, sehr geehrter Pfarrer Rimmel, in einer Sendung war die Rede davon, dass es in Deutschland Arzt- und Pflegepersonal verboten sei, einen Priester zu rufen. Was ist das für ein Gesetz? Wie lautet es und wie kann ich damit umgehen? Wenn ich keine eigene Familie und Geschwister habe, jedoch im Notfall, auch wenn ich es nicht mehr ausdrücken kann, die Krankensalbung gespendet bekommen möchte. Patientenverfügung wahrscheinlich.
Patientenverfügung ist hier das Thema natürlich, ja. Die hat aber nur, glaube ich, immer eine bestimmte Zeit, wofür sie gültig ist, weil ich bin gerade eben, wir müssen ja jährlich eben jetzt dem Abt auch berichten, wo unser Testament hinterlegt ist, das ist eh bei ihm hinterlegt, ja, und das bleibt eh immer gültig. Das habe ich schon vor 40 Jahren gemacht bei meiner feierlichen Profess, also beim Abt hinterlegt, ja, und dann eben Patientenverfügung. Da haben wir als Mönche nicht, also zum Beispiel, das ist zum Beispiel auch nicht, also der Abt ist ja nicht verwandt mit mir, nicht? Also ich muss dann explizit jetzt eben sagen, dass die im Krankenhaus, dass die den Abt über meinen Gesundheitszustand informieren, ja? Das muss dort drinnen stehen, ja? Sonst würde der Abt keine Informationen über, im kirchlichen Gehorsam, ja, sind wir dem Abt total unterstellt, ja, aber dann eben in medizinischen Belangen würde er keine Informationen mehr kriegen und ich sterbe dann irgendwo in einem Spital, ja, ohne dass, Also das ist irre, das Ganze. Aber Patientenverfügung ist eine Möglichkeit. Da muss man, da bin ich nicht firm, weil ich gerade selber diese Frage habe, ob meine Patientenverfügung noch gültig ist oder ob ich die erneuern muss. Und ich weiß ja gar nicht, ich habe einfach ein Formular, was wir im Kloster für die Mönche entwickelt haben, unterschrieben. Also was da dann drinnen steht, da bin ich sehr entlastet, weil ich weiß, also in diesem Raum der Kirche, und in Wien haben wir Gott sei Dank wunderbare kirchliche Spitäler, da bin ich gut aufgehoben. Aber bitte Patientenverfügung für solche Sachen.
Ja, dann ein schönes Zeugnis zu diesem Thema noch. Guten Abend, geht's hier los. Ich war viele Jahre Krankenschwester, in den letzten 11 Jahren grüne Dame, nie, aber auch gar nie ist bei mir jemand gestorben ohne Krankensalbung, sofern er es wünschte. Das ist ein wichtiger Zusatz. Ja. Im letzten Jahr bat mich die Frau eines Patienten, sie würde gern ihren Mann segnen lassen. Der Patient war protestantisch. Leider war am Montag, scheinbar haben die frei dann niemand da. Ich sagte der Dame, wir haben einen katholischen Krankenpriester, der könnte doch ihren Mann auch segnen. Ja, bitte bringen Sie mir den Priester, sagte sie. Unser Pfarrer war im Haus, kam sofort mit, der Patient war gerade gestorben. Aber wir beteten das Vaterunser und der Patient wurde gesegnet und seine Frau war auch getröstet. Selbst für mich war dies ein richtig guter Tag.
Ja, also es ist ja wirklich, also ich war gerade auch auf der Intensivstation, weil meine Tante eben schwer erkrankt ist, habe auch die Krankensalbung gegeben und so weiter. Und es ist immer wieder feststellbar, was für ein großer Trost für die Menschen das ist, wenn dann ein Priester kommt oder ein Geistlicher kommt, ja, wenn dann gebetet wird oder der Segen gegeben wird, auch wenn es keine Krankensalbung möglich wäre. Also das ist wirklich eine Sache. Und wie sehr es auch die Angehörigen oft beruhigt. Ja. Also ich habe eigentlich einmal nur erlebt, dass jemand ganz aggressiv nicht wollte, dass ein Priester kommt, sondern da werden auch Angehörige, die sonst mit dem Glauben und mit der Kirche gar nichts zu tun haben, also eigentlich glücklich, wenn sie sehen, eben jetzt, da kommt wer zur Mama, da kommt wer zum Papa jetzt eben, der kümmert sich ja dann auch sehen, wie da ein gewisser Trost ist. Und das ist wirklich ganz wichtig. Deshalb meinen Studenten an der Hochschule Heiligenkreuz, sage ich dann immer, bitte eben jetzt, den ihr hört, der ist krank oder man euch anruft und so weiter, so schnell wie möglich, ja, so schnell wie möglich, dass es eben machen, auch meine Tante, wie ich dann bin gleich hingefahren in die Intensivstation, so schnell wie möglich, ja. Und einmal ist im Heiligenkreuz passiert, da bin ich beim Chorgebet gestanden, es war Klostermarkt, die Kirche war voll jetzt eben zum Chorgebet und ich bin da an der vorderen Stelle des Chorgestühls und die 50 anderen Mönche, war mir, kommt wer ins Chorgestühl, ja, zupft mich, ja, bitte, ja, im Baden in der Intensivstation, ich habe gerade gehört, also mein Vater, den geht so schlecht, können Sie kommen? Bin sofort vom Chorgebet weggelaufen, hingefahren, Intensivstation, ist alles noch gegangen, der ist am selben Nachmittag dann gestorben. Aber das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Man muss sich das auch, ich sehe das auch immer so, ein Leben, ja, das 70, 80, 90 Jahre, fasst sich dann in diesen paar Tagen oder Stunden jetzt eben der intensiven Krankheit, fasst sich dann zusammen. Und wie mein Papa gestorben ist, haben die im Krankenhaus bei den Barmherzigen Brüdern in Eisenstadt meine Mutter eingeladen. Bitte bleibst doch im Bett daneben. Meine Mutter hatte so eine Versicherung, dass sie dann auch die letzten Tage bei meinem Vater dort bleiben konnte. Ja, mit dem Argument, es ist jetzt für das lange Leben, das sie miteinander gelebt haben, es sind die letzten Tage, es ist das Letzte jetzt eben. Und das ist eben, das kommt auch nicht wieder. Und oft erlebt man dann ja, wenn man für Sterbende oder Schwerkranke sich keine Zeit genommen hat, schwere Schuldgefühle. Deshalb also auch die Empfehlung, bitte tut alles für die Sterbenden, für die Schwerkranken und an die vielen Gläubigen im Pflegepersonal. Da gibt es ja überdurchschnittlich viele Christen, die sich dort eben engagieren. Bitte eben jetzt traut euch auch zu fragen, ja, sollen wir einen Priester holen oder eine Seelsorgerin, wie es in vielen Krankenhäusern ist, ja. Das ist etwas Gutes, das ihr den Menschen in dieser bedrohlichen Krankheit geben könnt.
Sehr geehrter Pfarrer Rimmel, sehr geehrter Pater Weilner, mich beschäftigt die Frage, weshalb nur ein Priester, aber kein Diakon das Sakrament der Krankensalbung spenden kann. Ein Diakon, dem zudem die Sorge um die Kranken besonders aufgetragen ist, wäre doch oft eher und schneller verfügbar als ein Priester. Vielen Dank für Ihre wertvolle Sendung, die ich regelmäßig sehe.
Der Grund ist, weil im Jakobusbrief 5, da ist von dem Presbyteroi die Rede. Von Presbyteroi kommt dann später das Wort Priester. Das war vielleicht noch nicht diese ausgereifte Form des Priestertums, wie wir sie heute haben. Aber es ist eben fixiert jetzt eben. Man rufe die Ältesten, die Priester nicht, damit sie beten und salben. Wir wissen, dass es in der frühen Kirche und danach bis ins Mittelalter also wirklich auch den Brauch gegeben hat, dass man sich Krankenöl geholt hat. Das wird ja vom Bischof, der Bischof weiht jetzt eben am Gründonnerstag drei Öle, sieh mal Olivenöl, aber drei, die werden geweiht für diese verschiedenen Sakramente, also sakramentalischen Funktionen. Das eine ist Krisamöl, das andere ist Katechumenenöl zur Vorbereitung auf die Taufe und dann eben das Krankenöl. Und da hat man sich dieses Öl geholt und hat es danach sakramentalisch jetzt eben von Laien oder anderen jetzt eben verwendet. Das war in einer Zeit, wo man noch mehr auf so äußere Zeichen jetzt eben Wert gelegt hat. Aber eben diese dogmatische Festlegung ist eben auf die Priester, das hat Rom mehrmals jetzt eben klargestellt. Mir ist schon bewusst, dass in vielen Krankenhäusern, das oder in der Schweiz höre ich, dass es dort jetzt eben freiwillig irgendwie praktiziert wird, mit guter Absicht, ja, das muss ich auch dazu sagen, mit guter Absicht. Der Priester ist aber deshalb auch wichtig, weil die Krankensalbung kein aus sich heraus sündenvergebendes Sakrament ist. Das ist noch wichtig. Die Krankensalbung ist ein Sakrament für jemanden, der vorher die Beichte noch empfangen soll oder Reue erwecken soll. Also das heißt, es ist auch total sinnvoll, dass der Priester kommt. Meinen Studenten noch einmal sage ich immer, bitte macht's ja so, fragt's, wann's kommt, wollen wir mit dem lieben Gott nicht alles in Ordnung bringen. Selten ist eine Beichte möglich, ja, aber immer ein Reue erwecken und dann auch eine Form von Wohlsprechung, denn die Reue vergibt die Sünden, manchmal auch eine Beichte und dann eben die Krankensalbung. Und die Ordnung für die Krankensakramente ist ganz eindeutig festgelegt von der Kirche. Zuerst Bußsakrament, dann Krankensalbung, dann Wegzehrung, heilige Kommunion. Also alle drei Sakramente können Kranken gespendet werden. Der Priester ist absolut sinnvoll, weil er jetzt eben die Vergebung, die Absolutionsvollmacht hat.
In einer Stunde Seelsorge haben wir ja schon mal drüber gesprochen, weil eben die Krankensalbung mit dem Bußsakrament auch in Verbindung ist, dass es deshalb auch ein Priester sein sollte und ein Diakon ja diese Vollmacht nicht hat, Sünden zu vergeben. Geschätzter Pater Karl und geschätzter Pfarrer Rimmel, ganz, ganz großes Dankeschön für die so wundervolle und segensreiche Stunde der Seelsorge. Wenn ich das Evangelium lese, dann lese ich immer wieder, wie Jesus Menschen heilt. Er heilte körperlich kranke Menschen, die zu ihm kamen und die man zu ihm brachte. Wie oft steht da, und er heilte viele oder er heilte alle. Wenn ich in meinen Familien- und Bekanntenkreis schaue, dann sehe ich viel körperliches Leid, Tumor, Parkinson, Demenz. Warum heilt Jesus heute nicht so viel? Ich hadere sehr mit dieser Situation. Herzliche Grüße.
Bitte, Entschuldigung, lest die Evangelien genau. Wann heilt Jesus? Ja? Wenn die Leute schreien, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Wenn sie einen Glauben haben, ja, der so groß ist, dass man Berge versetzen kann. Ist er heute da? Ja, nehmen wir ernst, dass Gott eine Wirklichkeit ist. Für mich ist es das größte Problem heute, dass wir Gott nicht wirklich was zutrauen. Und ein bisschen beten bringt es nicht. Ja, ein bisschen beten und irgendwie und so weiter. Wir erleben es ja bei den Fürbitten, wo eben auch 70% der Fürbitten, die man uns für die Mittagsmesse schickt, sind jetzt eben Bitten um körperliche Heilung bei medizinischen Problemen, Krankheiten und so weiter. Wir erleben aber auch Heilungen. Wir dürfen immer wieder Gebetserhörungen jetzt eben vorlesen. Aber da steckt dahinter wirklich so dieses Vertrauen auf Jesus, dieses Schreien, bitte hilf, ich habe keine Lösung mehr. Jetzt schreibe ich euch, ja bitte lest es vor, damit viele beten und so weiter und so fort. Und das ist ja nicht da. Schaut euch die Fürbitten an beim normalen Gottesdienst. Lieber Gott, gib, dass Friede, Freude, Eierkuchen ist. Ja, und gib Gerechtigkeit für irgendein... Ja, das holt doch keinen Hund aus der Ecke hervor. Das ist ja alles nur, sind schöne Formulierungen, sind wichtig. Ich bin jetzt dagegen so zynisch, Entschuldigung, so zynisch jetzt das Ganze geworden leider. Aber was ich meine ist, uns fehlt dieses Schreien zu Jesus. Ja. Und wenn wir wirklich dieses Vertrauen haben, dann wird er uns erhören. Aber so, wie es für uns gut ist. Und manchmal ist eine körperliche Heilung nicht das Letzte, was Jesus geben kann. In Lourdes zum Beispiel haben wir hunderte beglaubigte körperliche Heilungen. ja, an die 60, glaube ich, sogar medizinische Wunder, nicht? Aber eben jetzt das, was ich habe es voriges Jahr erlebt bei der Lourdes-Pilgerfahrt, die ich leiten durfte, nicht? Also das, was du dann nach Hause nimmst, ist eine große innere Auferstehung, ein großes Vertrauen auf Gott, dass dir dann Kraft gebracht, wenn die körperliche Krankheit nicht weggegangen ist, jetzt eben dein Leben in einer ganz anderen Dimension jetzt eben zu leben. Und das ist auch eine Gebetserhörung. Das ist auch eine Heilung, ja?
Zu Beginn dieser Sendung habe ich von einem Freund erzählt, dem ich die Krankensalbung gespendet habe im Krankenhaus und der dann gesagt hat, in dem Moment hat sich das Blatt gewendet, die Kraft kam zurück. Damals war in dem Zimmer ein anderer Mann, ein Kroate, und er hat zu mir gesagt, er sei auch katholisch, ob er nicht auch die Krankensalbung empfangen könne. Da habe ich gesagt, selbstverständlich. Er hatte einen diagnostizierten Herzinfarkt. Ich habe ihm dann die Krankensalbung gespendet und am nächsten Tag ist er untersucht worden. Und keine Spur mehr von Herzinfarkt. Ich möchte hier keiner Wundersucht Vorschub leisten. Ich möchte nur Zeugnis geben über das, was ich halt so erlebe im Rahmen der Krankensalbung. Und ich möchte in dieser Sendung Sie mal wieder darauf hinweisen, auf die Idee bringen, ob das nicht auch für Sie mal eine Möglichkeit wäre, sich zu öffnen für dieses Sakrament. Jedes Sakrament ist eine Begegnung mit Jesus Christus. Und jede Begegnung mit Jesus Christus heilt in irgendeiner Form. Also ein großes Plädoyer für die Krankensalbung in dieser Stunde der Seelsorge.
Also ich glaube, Thomas, hier könntest du jeden Priester hersetzen, ja, und der könnte Ähnliches erzählen. Also ich bin ganz, ganz sicher, ja, dass diese Erlebnisse, die du hast und die ich habe, dass das wirklich etwas ist, das wir dauernd erleben dürfen. Wir reden zu wenig darüber, ja, das ist vielleicht auch ein Grund. Und wir haben ja die Krankensalbung, glaube ich, schon etliche Male gehabt. Und das Schöne ist, die Sakramente der Kirche bleiben ja immer gleich. Da hat sich sicher vieles wiederholt, ja. Aber ich möchte auch ermutigen, ja, bei einer inneren Bedrohung, auch psychisch, ja. Also bitte, bitte den Priester, der klärt das dann eh ab, ja, und gibt euch einen Krankensegen, gibt Heilungsgottesdienste und so weiter. Nützt es wirklich aus, denn wir sind Christen, ja. Christus heißt der Gesalbte und der eigentliche Name von dem, an den wir glauben als den Sohn Gottes, ist Jeschua, Jesus, das heißt Gott heilt.
Ja, und am Ende nochmal ein schönes Zeugnis, Pater Karl, Pfarrer Rimmel, wie geht es euch? Immer hoffentlich gut. Mir geht es nicht so gut. Ich kann nicht mehr laufen und bin alleine. Meine Kinder sind alle fort. Die besuchen mich immer. Ich kann nicht mehr in die Kirche gehen. Ich bete den Rosenkranz und schaue immer die Kirche und feiere den Gottesdienst mit. Die Stunde der Seelsorge gefällt mir auch. Alle 4 Wochen kommt der Vikar und bringt mir die heilige Kommunion. Alles Gute. Auch noch ein schönes Zeugnis, mal sich in der Pfarrei zu melden, wenn sie zu Hause sind, wenn sie allein sind, fragen sie, ob nicht jemand kommt und ihnen auch die Kommunion bringt. Noch ein Hinweis am Ende dieser Stunde der Seelsorge. Pater Karl, damit sind wir am Ende.
Ja, ich bete das Vaterunser, aber ich möchte es noch verstärken. Leute, ja, bitte meldet euch in der Pfarre, ob ihr nicht für die Kranken, und wenn es nur Besucher sind jetzt eben, es gibt so viele einsame Menschen, Thema Einsame. Bitte eben meldet euch, ob das nicht eine Berufung ist, einmal in der Woche zwei ältere Leute oder so zu besuchen. Ja, aber jetzt beten wir das Vaterunser zu unserem Herrn und Gott, der das Heil aller Menschen möchte. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
Pater Karl, nochmal herzlichen Dank dir für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank für Ihre Zuschriften, fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Möge der liebe Gott Sie und Ihre Lieben beschützen und auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria Frieden für die ganze Welt.